Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Jo, und da sind wir beim Neustart vom Segelreporter-Podcast. Und wenn ich jetzt Hallo sage, müsste Carsten dann nicht antworten. Hallo, Carsten.
Hallo. Ja, ich antworte.
Toll. Du bist in Kempten im Allgäu, ne?
Ja, ich sitze in einem Motel und habe... die ganze Anlage hatte ich aber nicht mitgeschleppt hier, schönes Mikrofon aufgebaut und war ja klar, dass wir irgendwie was machen wollten und mal gucken, wie das geht, schön im schönen Bayern, aber ich habe noch nichts gesehen.
Wenn das Motel so einen Fragebogen hat, wie es ihnen gefallen hat und so Kritik, kann ich jetzt schon sagen, das Internet könnte schneller sein, weil manchmal bist du ein bisschen abgehackt, aber ich glaube, es geht und wir wollten das jetzt unbedingt machen und da machen wir das. Ich habe mir überlegt, wie fängt man eigentlich so einen Podcast an, der ja neu ist, aber auch alt ist, weil es gab ihn ja schon. Wir machen ja einen Neustart. Ich habe die gnadenlos gute Idee gehabt zu fragen, wie sieht es denn eigentlich aus bei Segelreportern? Was ist denn jetzt der Stand der Dinge?
Gnadenlos gute Idee, genau.
Wahnsinn, ja, ne?
Das treibt mich natürlich auch um hier. Insofern ist das ja auch mega spannend. Aber ja, wer es verfolgt hat, haben ja lange irgendwie rumgebastelt und da ist jetzt, glaube ich, endlich ist die Unterschrift, hat das alles geklappt, hat alles zu unserer aller Freude irgendwie hat das jetzt irgendwie hingehauen, dass ich das Ding jetzt wieder zurück habe und jetzt versuchen wir das mit Inhalten zu füllen. Zumindest werden wir noch ein paar technische Schwierigkeiten haben. Was den Umzug angeht, also gerade für den User, der wird das irgendwann mal merken, dass wir irgendwie eine Downtime haben oder es liegt jedenfalls noch, die ganze Seite liegt noch in München auf dem Server und man muss was umziehen. Das wird wohl nach Ostern. Aber wir fangen jetzt irgendwie schon an. Ich bin zwar noch ganz schön am Rödeln, gerade alles so bürokratische Sachen, wie sowas startet oder was man alles bedenken muss, keine Ahnung. Da gibt es noch so ein paar Bälle, die in der Luft zu halten sind. Aber zumindest fühlt sich jetzt so an. Und gerade jetzt mit dem Podcast, das fühlt sich doch schon viel mehr nach einem Neustart an, als jetzt irgendwelche Finanzgeschichten zu regeln.
Und in Kempten bist du jetzt, weil du als Unternehmer dir jetzt da ein Anwesen kaufst, sicherlich, ne?
Ja, genau. Wohlweislich in der Voraussicht der zu erwartenden Einnahmen, weißt du ja. Nee, ich habe tatsächlich versucht, hier alles unter einen Hut zu bringen und ich habe unsere J70 am Bodensee verkauft, nach Hart. Bei Bregenz ist das ja, so ein netter Hafen, da war ich auch schon mal irgendwann mal Matchrissig und da hat sich eine Österreicherin für interessiert und das haben wir jetzt abgewickelt. Wir haben es versucht, jetzt mit einem Urlaub zu verbinden. Meine Frau war also mit, die habe ich inzwischen in den Zug gesetzt, aber wieder zurück nach Hamburg und jetzt habe ich tatsächlich so eine Woche zu überbrücken, weil ich noch ab Samstag ein Lasercoaching mache am Gardasee. Ja, also alles ziemlich wild durcheinander. Also bis zum nächste Woche Donnerstag dann irgendwie werde ich ein bisschen Motorboot fahren und kam jetzt alles irgendwie so zusammen, weil alles nicht so richtig geplant, aber es scheint irgendwie hinzugehen und diese ganze Remote-Arbeiterei funktioniert ja irgendwie auch und jetzt fahre ich also, ich bleibe noch 2 Tage hier in diesem Hotel und bewege mich dann auf dem Weg, Richtung Süden weiter zum Gardasee, ja.
Cool, Lasertraining, könnte ich auch mal gebrauchen.
Ja, was ist denn mit deinen Laserskills?
Ah, ja.
Hast du fast so ein kleines Boot immer gesegelt? Oder?
Ja, ist aber schon schwerfälliger als ein Laser. Also muss man sagen, jetzt bin ich ja ein bisschen größer geworden, aber mit weniger Ballast mit meinem 20er Jollenkreuzer.
Ich dachte jetzt körperlich.
Das auch.
Ja, auch.
Das heißt, der Ballast oben wird noch größer.
Sehr gut.
Ich habe ein Ballast-Cockpit jetzt.
Ja, sehr schön.
Und jetzt habe ich das Boot ja hier gesegelt in Brandenburg, also gesegelt in Anführungsstrichen, weil da sind überall Brücken. Und so richtig segeln ist sie irgendwie nicht, also weil du nach einer halben Stunde bist du wieder an irgendeiner Brücke oder hast den See schon durchkreuzt und jetzt kommt das Boot im Mai, habe ich einen Liegeplatz, erstmal einen Hallenplatz an der Schlei und dann kriege ich einen Liegeplatz mit dem Ding. Es ist ja einfach, weil ich habe keinen Tiefgang und dann kommt es dahin und dann machen wir da mal Familiensegel. Beispiel mit Frau und Hund und Kind.
Boah, ist aber ein perfektes Boot für die Schlei, oder?
Ja, ich wollte es eigentlich verkaufen. Ich hatte sogar einen Käufer, weil ich gedacht habe, ich war jetzt also so nach 5 Jahren Brandenburg und hier, du kennst halt wirklich jeden Reiher mit Vornamen. Ja. Und wenn du schon so die Ostsee genippt hast, und das habe ich ja sehr ausgiebig getan, dann ist das so, fehlt dann irgendwann der Reiz. Und ich war oben in Schleswig, weil ich da so ein Projekt betreue und sah die Schlei und sah dann mal wieder große Tonnen und nicht so kleine Bricken und sowas und sah auch mal ein paar Wellen und so. Und das ist schon irgendwie, es riecht nach Salz und ich habe das echt vermisst und habe dann zu meiner Frau gesagt, so Anja, du lass uns doch Gisela verkaufen und ich kaufe da oben was Neues. Und ich habe es auch nicht übers Herz gehört. Ich hatte sogar einen Käufer, der aus dem Saarland kam, der wollte es abholen. Ich habe es dann aber gelassen und habe gesagt, so komm, jetzt segeln wir erstmal Schlei. Und ich weiß aber, dass das auch nicht von Dauer sein wird, weil wenn ich in Schlamünde wieder umdrehe, weil mit dem Boot natürlich, die Karre ist von 1954, ist eigentlich ein sehr Regatta-Rieges, sehr schlank und rank. Das ist ein wunderschönes Schiff. Das
sieht aus, habe ich schon gesehen. Hast aber du selbst ist, aufgemotzt, oder?
Naja, 200 Stunden habe ich da reingesteckt. Und das ist halt nichts für die Ostsee. Also jetzt würden mich manche auslachen, aber es ist halt, es kann halt kentern und wenn du ein Kind hast, ist kentern und gleich absaufen, gleich auf Tiefe gehen, nicht so richtig prickeln. Deshalb bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich würde jetzt nicht mit meinem Sohn irgendwie die Touren machen, die ich mit der Variante gemacht habe, mit der Variante 18. Aber so, wir bringen das erstmal hoch und vielleicht finden wir auch 5 Jahre die Schlei cool. Ich meine, es ist halt super, ich kenne das da alles, aber auch nicht alles, weil du halt immer noch so ein bisschen Tiefgang hast halt immer und gehabt. Und jetzt habe ich halt, wenn ich Schwert hochhole, 30 Zentimeter. Das heißt, ich komme wirklich überall hin.
Ja.
Und du kannst auch in jeder Bucht irgendwie das Ding beachen und kannst am Strand schlafen. Das ist natürlich cool.
Stimmt, stimmt. Ich habe ja auch noch eine Variante da liegen, ne? Beziehungsweise mein
Lalilu, ne? Oder wie hieß die?
Lelila, Leben, Lieben, Lachen, Lalilu. Ja. Aber das stimmt ja. Ich meine, das Problem ist, dass da was ist das, ein Kielschwerter? Geht aber das Schwert nicht mehr aus dem Kiel raus. Das heißt, du hast ganz wenig Tiefgang und kann dann wirklich in die Ecken auch fahren. Aber da wird die Schlei plötzlich ganz breit, ne? Also, aber die kippt nicht um.
Ja, das ist der Vorteil.
Wie deine Kiste. Aber dafür ist die Schleier, ich meine, auch wenn sie umkippt, du kannst halt nicht durchkentern, ne? Das geht da. Kannst dich hinstellen und das Ding wieder aufrichten, das ist ja auch hilfreich.
Ich meine.
Du deine, nee, genau.
Das ist Stahl, die hat 1,8 Tonnen.
Oh, okay. Ja, dann kannst du auch mit auf die Ostsee.
Mit mir 2 Tonnen sogar drauf. Ja, kannst du wieder auf die Ostsee, aber wie gesagt.
Hey, du hast doch schon. Also, ich erinnere noch tatsächlich, ich war ja letztes Jahr seit ewigen Zeiten mal wieder an der Sorpetalsperre zum Lasersegeln. Und da habe ich gesagt, das letzte Mal, als ich da war, das war noch, da war ich so 20 oder so, also ist noch gar nicht so lange her. Und da war parallel auch eine Jollenkreuzer-Regatta und ich erinnere mich noch heute, es war ziemlich viel Wind, wie da diese ganzen Polster rumschwammen, weil nämlich einige von diesen Jollenkreuzern eben umgekippt sind. Okay, das war dann eine Regatta, aber eben, die trieben dann einfach mal schnell Kiel oben und dann das möchte man eigentlich beim Fahrtensegeln sowieso nicht so gerne haben, aber das ist halt möglich, ne? Also das muss man schon im Kopf haben, glaube ich.
Ja, und ich kann schwimmen, meine Frau kann schwimmen, aber mein Kind kann nicht schwimmen. Und also mit Kind kentern ist nicht so richtig cool, glaube ich. Nee, also da ist mein Sicherheitsbedürfnis schon größer. Aber da kommen wir am Ende noch zu. Wir haben ja noch eine Reihe vor mit das Boot der Wahl suchen. Ja, aber jetzt haben wir ja geklärt, was los war.
Ja, genau.
So, und wir haben ja eigentlich jetzt diesen Podcast alle 2 Wochen vor und werden natürlich nicht so viel ändern, also zu dem, was ihr früher gemacht habt, weil das war ja eigentlich ganz cool, immer über die Themen, die gerade bewegen. Jetzt ist natürlich die Pause länger gewesen. Deshalb gehen wir auch, glaube ich, ein bisschen weiter zurück in den Themen. Aber ich hätte als am Anfang eine Frage an dich. Und zwar, um das erste Thema einzuleiten, was ist eigentlich mit den Franzosen los?
Ja, es ist wirklich, ne? Man fragt sich so ein bisschen, weil es die sind ja eigentlich Negativmeldungen, die in den letzten Wochen ja wirklich da aus Frankreich rüberschwappen. Und man fragt sich immer, guckt man da jetzt einfach doller hin? Oder weil wir das eben auch gerade so mit Vendée Globe, Boris Herrmann, diese französische, ja, man muss ja sagen, Profi-Segelbereich, der rückt auch hier immer mehr in den Blickpunkt und alles, was da so rüber sickert, war zuletzt meist ein bisschen unangenehm irgendwie, ne? Von Betrugsgeschichten, über, naja, die unsägliche Escoffier-Affäre, aber
ja, und immer so Leaks. Ich frage mich immer, es tauchen immer Nachrichten auf und WhatsApp-Chats und da denke ich immer so, da ist das also irgendwie für diese, ich sag mal, Sporthygiene ist das auch nicht besonders gut, wenn da immer irgendwie Leute geheime Nachrichten irgendwo hinschicken und kopieren und sowas.
Ja, das definitiv, ich meine, das war ja diese Krämer-Geschichte, ne? Das war erstmal anonyme Denunziation, oder ich glaube, Denunziation ist immer anonym, ne? Aber auf jeden Fall gab es da plötzlich irgendwelche Screenshots, kursierten da und man fragte sich, klar, am Anfang habe ich schon gedacht, okay, wenn da was dran ist, das könnte doof für sie ausgehen. Ne? Aber natürlich auf der anderen Seite fragt man sich, ja, wo kommt denn überhaupt sowas her? Und genau die Frage stellt sich, was ist denn das für eine Szene? Ich habe immer noch so die Meinung, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, aber Segler haben sich alle lieb und ohnehin sind wir auch die viel, viel besseren Menschen, weil man einfach dieses...
Also bei mir stimmt das.
Bei dir stimmt es auch.
Ne? Ja, ja, deshalb, auf deshalb jeden wir, Fall. Wir sind ja auch hier unter ich uns festgestellt.
Glaube ich auch schon. Aber das ist ab da aber auch ein bisschen was anderes, weil es ist einfach Profisport. Ne? Und wenn man jetzt mal in andere Sportarten reinguckt, dann hat man das ja nun auch ständig. Man muss ja nur irgendwie den ganzen Fußballkram oder wo auch immer. Sobald da richtig, oder Formel 1 ja gerade, ne? Wenn man das denkt, was da hier mit Red Bull und seit Wochen, das ist, hält einem ja schon zum Hals raus. Und ich glaube, es ist einfach nur ein Thema, dass dieser Segelsport und gerade Bondi Globe, alles im Umfeld oder auch jetzt diese Riesentrimaran, da wird einfach, das ist extrem erfolgreich, nicht nur in Frankreich, sondern es wird internationaler und dadurch fließen da auch viel mehr Gelder, sind da im Umlauf. Und dadurch hast du natürlich dann auch Leute, die ich will nicht sagen kriminelle Energie entwickeln, aber das ist schon zu viel gesagt. Aber es gibt ja durchaus Betrugsgeschichten. Also was mir will ich am, ich will jetzt gar nicht über Clarisse reden. Die hat das ja im Endeffekt aufgeklärt und sind wir auch alle froh drüber, weil sie war eine der Stars natürlich der letzten Saison von den Globe. Aber kurz davor war ja schon bei der Solitaire, haben dann so Youngster, die quasi ja, die zum ersten Mal angefangen haben, diese Einhandsegeln mit der Figaros. Das wurde dann aufgedeckt, dass sie tatsächlich unerlaubterweise Informationen von Land bekommen haben und sind auch dafür verknackt worden. Und deshalb ist das ja, glaube ich, auch das Clarisse-Thema so aufgekommen, weil das durchaus gemacht wird. Und wenn du dir Informationen von außen holst, dann ist das vergleichbar wie mit dem Doping, weil du einfach Vorteile dir unerlaubterweise holst, die deine Konkurrenten eben nicht haben, wenn es streng verboten ist halt. Ne?
Und, obwohl ich finde, wenn ich da mal einhaken darf, ich finde, das ist ein guter Punkt. Also wenn man jetzt gerade so, jetzt war ja gerade Jan Ulrich in allen Medien, weil er da seine Doku gemacht hat, die super war. Es haben ja alle, die da vorne mitgefahren sind, haben ja offensichtlich alle gedopt. Also so, die Frage ist jetzt, habe ich mir gestellt, in Zeiten, wo du ein Iridium Go in einer Socke mittransportieren kannst und niemand davon erfahren würde, wenn du das Ding an Bord hast, kann man eigentlich sicherstellen, dass da niemand das auch nutzt? Also ich frage mich immer, dieser Verdacht wird natürlich, je kleiner die Geräte werden, immer da sein. Und vielleicht ist es besser zu sagen, ich weiß, die Diskussion gab es beim Doping auch, aber im Doping kommt natürlich nochmal so ein Faktor gesundheitsgefährdend dazu. Ich finde, ist es nicht besser zu sagen, ja gut, dann macht halt. Und dann habt ihr alle die gleichen Voraussetzungen und der gewinnt, gewinnt halt.
Ja, im Endeffekt ist es ja sogar fast so. Und bei auch Clarisse kam ja im Grunde raus, ich meine, ihr Mann an Land hatte gar nicht so gute Informationen, weil er nur mal kurz irgendwie drauf geguckt hat und er wollte nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Und sie hat ja jeden Tag da oder jede Minute, wir kennen ja alle die Geschichten, wie Boris da ja auch segelt, das ist ja der Job, nur auf diese Wetterrouting zu gucken. Und das geht halt um sehr viel unterschiedliche Regeln halt. Da muss man auch unterscheiden. Sogar insofern, wovon ich eben sprach, bei der Solitaire ist es halt nicht erlaubt. Und auch um das alles nicht so teuer zu machen, aber bei der Vendée Globe zum Beispiel, die haben ja Informationen, die dürfen andersrum, aber auch wenn man es dann ganz offen machen, das war ja auch gerade das letzte, jüngste Beispiel mit den riesigen Ultim-Trimaran, die ja um die Welt gesegelt sind. Das finde ich dann auch wieder skurril. Die haben es tatsächlich so, wie du sagst, komplett freigelassen. Zwar, und das Ergebnis ist dann, dass an Land ein richtiges Routing-Team sitzt, also 3-4 Leute, die sitzen den ganzen Tag vom Rechner, richtig tolle Segler, Wetterrouter, und die geben den Skippern, die dann alleine auf diesem 100-Fußer sitzen, die geben denen dann halt den Kurs vor. Das finde ich jetzt schon wieder sportlich, dann ist ja auch, also fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an, wenn du, die sitzen, klar sitzen sie auf den Booten, müssen um die Welt rasen da mit 40 Knoten, hast wahrscheinlich alle Hände von zu tun, so ein Boot überhaupt zu bewegen, und dann sagen sie auch aus Sicherheitsgründen, darf jetzt ein Router sich einschalten, aber sportlich, es gab auch schon so Stimmen, die sagen, lass das doch auch frei, wie bei, oder beschränkt es ein bisschen wie bei der Vonnie Globe, dann muss wenigstens der Skipper selber eine Entscheidung treffen, der muss dann selber die Grip-Files da interpretieren, muss das Wetter interpretieren aus seinen Informationen, also naja, da gibt es verschiedene Versionen, zum Beispiel wir erinnern uns an dieses Mini-Transat, das ist ja, soll ja auch Budget, möglichst geringes Budget soll dabei zur Verfügung stehen, damit es eben für die Youngster und die da viel teilnehmen, auch nicht zu teuer wird, und da darfst du ja fast gar nichts, und da kam ja dann diese letzte Drama dann heraus, dass kaum Informationen auch beim Sturm dann verarbeitet werden konnten. Wie auch immer, da gibt es einige Spielarten und ja, muss man schon ein bisschen unterscheiden, aber ja.
Nun war bei Clarisse Grimaire, gibt es da eine Vorgeschichte mit dieser Babypause und sowas, das weiß ich nicht, da habe ich mich auch gefragt, so wenn da einer so, ich meine, so ein Team ist ja, die sind zwar groß, aber ich weiß nicht, wie viele Leute haben denn so ein Handy in der Hand, dass sie da Screenshots machen können. Und da habe ich mich gefragt, ob das irgendwie eine Retourkutsche war oder so. Also das ist ja schon komisch, also so was da passiert ist. Und ich finde das Gleiche jetzt gerade bei Escoffier, wenn man da sieht, dass da auch irgendwelche Sachen geleakt wurden. Ja klar, aber das ist natürlich eine wichtige Sportart. Ich habe gestern mal geguckt, irgendwie, weißt du, diese Sachen stehen alle bei Le Monde und Figaro, und das würde hier nie passieren. Also die schreiben mal, siehst du ja selbst bei einer Vendée, schreiben sie mal irgendwie alle 3 Wochen was, von wenn Boos irgendwie was gewinnt oder nicht gewinnt oder gegen Frachter fährt oder gegen Fischer. Aber das ist ja hier noch, es ist ja hier noch wirklich eine Rand-Rand-Rand-Sportart. Und da halt nicht, ne?
Ja, wobei ich würde schon sagen, das hat sich schon krass geändert, ne? Also wenn du jetzt denkst, ne, wenn du denkst, Boris ist jetzt bei allen Talkshows eingeladen und auch, okay, direkt danach und jetzt im Vorfeld. Aber du hast natürlich recht, das ist ja dann eher, wie dann drüber berichtet wird, ist dann eher, okay, ist der große Abenteurer und hast du eigentlich Angst und hast du eigentlich Höhenangst? Das ist schon, ist auch interessant, aber bei den Franzosen geht es dann eher darum, ey, wer, sag ich mal, ist eher eine Formel-1-Berichterstattung, ne? Wer hat da die, hat sie irgendwelche Vorteile? Es gibt Sponsoreninteressen dahinter, Riesengelder, Rennställe, und da wird dann eben auch schon mal sowas geleakt, oder wo dann auch der eine, also man muss sich das ja auch in Lorient so vorstellen, wo das ja, das ist dann so eine, ja, die Stadt überhaupt, wo die ganzen Rennställe oder die meisten jedenfalls beheimatet sind. Und dann werden da eben auch ganz viele Jobs vergeben im Umfeld. Ne? Da sind nicht nur die Skipper und Clarisse und Escoffier, die da im Mittelpunkt stehen, sondern da hängen richtige Teams, Arbeiter dran, die natürlich Know-how haben ohne Ende, aber ganz spezielles Know-how, und dann eben aber auch Jobs vergeben werden zwischen den Teams untereinander. Insofern gibt es da auch Interessen, und das war ja auch eine so eine Geschichte, man überlegte schon, schon sagst Bon Populaire, da war Clarisse vorher, dann war das diese Babypausengeschichte, dann haben sie, sagt sie, sie darf nicht segeln oder soll nicht segeln, und dann kamen plötzlich diese Screenshots, und da brachte man sie auch mit Bon Populaire in Verbindung, und also da laufen schon solche Geschichten im Hintergrund. Die Frage ist richtig, was ist denn da eigentlich los? Man muss glaube ich, einfach mal gucken, das ist, wo es da eigentlich drum geht, und um Segeln, und hoffentlich beruhigen sich da auch einige Leute immer mehr.
Ja, und ich meine, dieser Clarisse-Fall ist ja eigentlich geklärt. Der Escoffier-Fall ist überhaupt nicht geklärt. Da schlagen jetzt die Wogen an Meinungen hoch. Ich habe gestern mal in Frankreich so geguckt, was es an Kommentaren gibt. Die sind, das ist auch, hier kannst du natürlich das nicht bewerten, weil hier in den normalen Medien von Leuten, die kein Segeln oder die sich mit Segeln nicht auskennen oder sich dafür nicht interessieren, wird halt gar nicht kommentiert. Da findet es ja auch nicht statt. Da schon. Und es ist ja nun so, dass dieser Verband jetzt das zurücknehmen musste, diese Entscheidung, wegen dem Verfahrens. Fehler, weil er diese Gegenüberstellung nicht machen wollte mit den, wie nennt man das, mutmaßliche oder vermeintliche Opfer oder was weiß ich, genau. Und das ist halt der Verfahrensfehler und die könnten das ändern, aber die haben gesagt, dass die sagen, das finde ich vom Verband sogar ziemlich gut, muss ich sagen, dass die sagen, nee, wir machen das nicht, wir so aus Opferschutz oder wie sie es nennen. Das ist ja die einzige Sache. Also das heißt, da ist ja noch gar nichts geklärt, das wird jetzt strafrechtlich geklärt, das sieht dann nochmal ganz anders aus, aber ich weiß es selbst aus dem Bekannten, das ist ein total heikles Thema, dann als Mann auch noch ein total heikles Thema. Ich weiß aber aus dem Bekanntenkreis von einer Frau, der das mal passiert ist, dass du da auch wirklich, das ist furchtbar darüber zu sprechen. Also es ist, ich, und da verstehe ich den Verband total. Es ist irgendwie, lustig ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, weil es ist interessant zu sehen, so in Frankreich, wie so Leute, die sich mit Segeln auskennen, eigentlich Partei ergreifen. Das hatte man auch damals schon hier gemerkt, als die Meldung kam, dass so Segler sagen, na, niemals, dann ist das ein Segler. Menschen, die mit Segeln nichts zu tun haben, habe ich so Kommentare gelesen, die da das ganz anders bewerten und sagen, ja, erstmal abwarten. Also der ist halt ein Mensch wie der Durchschnitt. Also ein Segler ist ja nicht besser als ein anderer.
Ja, man muss es wohl so sehen, ne? Genau. Also es gibt diese Geschichten, ist da mit diesem segelsportlichen luftleeren Raum und klar, gerade der Escoffier-Fall zeigt es ja im Grunde, dass Sachen passieren, die man eigentlich nicht gerne haben möchte, ne?
Es bleibt spannend, ne?
Wobei der dann auch neue Entwicklung, also es ging ja um Opferschutz, das war der Hauptgrund dieser Zurücknahme, sag ich mal, der Sperre. Aber jetzt, glaube ich, seit ein paar Tagen gibt es jetzt auch die offizielle Anzeige. Das war ja auch der Grund, also das Mädel, wo es ja im Grunde mit gestartet ist, die hat es ja auch versucht, sich eher im Hintergrund zu halten, verständlicherweise. Und das haben auch andere Beteiligte ihr dann vorgeworfen. Aber jetzt nach dieser Geschichte mit dem Verband, dass er da quasi zurückrudern musste, gibt es jetzt auch eine Anzeige von ihnen. Das heißt, die Sache wird strafrechtlich jetzt weiterverfolgt und dann wird man sehen, was dabei rauskommt.
Und dann auch juristisch wahrscheinlich sauberer aufgearbeitet, denke ich mal, als so ein Verband, wo natürlich immer irgendwelche Interessen drin sind und irgendwelche, weiß ich nicht, das ist natürlich nicht, ist natürlich immer vorbelastet, denke ich mal, anders als eine Justiz.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, das hat mit dem französischen Recht zu tun, dass der Verband muss da bestimmte Sachen machen. Das ist ein bisschen anders als irgendwie bei uns, dass er so eine Rolle hat. Wenn ich mir vorstelle, unser Seglerverband soll jetzt so eine Sache da irgendwie aufklären, das hat man gar nicht, glaube ich, die Möglichkeiten oder was dazugehört. Oder insofern ist das mit den Verbänden in Frankreich schon irgendwie ein bisschen anders. Die müssen sogar teilweise tätig werden. Aber naja, nichtsdestotrotz, sowas möchte man eigentlich nicht hören. Und ich weiß ja auch noch, ich meine, die Geschichte, ich habe heute noch was drüber geschrieben, über Ryu, der gerade irgendwie in einer anderen Geschichte ist, der auch schon mal Vonnie Globe gewonnen hat. Und naja, man trifft dann immer und dann denke ich, okay, dann kommt plötzlich der Name Escoffier und der hat ihm das Boot damals übergeben und dann ist Escoffier damit, wissen wir alle, irgendwie ist das bei der Vonnie Globe auseinandergebrochen. Es war ja nun wirklich der große Held, die Heldengeschichte und wir freuen uns ja alle immer über große Helden, aber dass dann da manche Sachen vielleicht nicht ganz so heldenhaft sind, wie man sich das vorher gedacht hat, ist also auch für für uns als Berichterstatter ja enttäuschend.
Ich finde, wenn ich das so abschließend bei dem Thema sagen kann, also da bist du wahrscheinlich meiner Meinung, so wie ich dich kenne, das ist immer so Vorverurteilung in jegliche Richtung.
Ja.
Finde ich immer ganz, ganz heikel.
Genau.
Also da Partei ergreifen und so, ich finde das immer komisch. Also ich finde, lass da erstmal Zeit ins Land und lass mal gucken, ob man es aufklären kann. Und dann kann man das immer noch bewerten, wenn es irgendwie zweifelfrei geklärt ist.
Ja.
Aber vorher, das war schon, als es irgendwie damals diese Gerüchte gab, das ist ja auch schon ein bisschen her, diese Nummer, dass man oft gelesen hat, so ja, auf gar keinen Fall ist das passiert oder so, finde ich genauso schlimm, wie zu sagen, ja, die Mädels wollen sich da wichtig tun oder er hat es auf jeden Fall gemacht. Man weiß es nicht. Also man will es nicht wissen. Er wird natürlich das versuchen, das juristisch zu klären und die andere Seite hoffe ich mal auch, so schwierig das ist. Also ich wüsste nicht als Mädel, ob ich dann sagen würde, komm, lass das einfach gut sein. Ich habe da keinen Bock drauf, weil das ist auch nicht schön, das nochmal alles so aufzuwärmen und so, aber man wird es sehen. Ich glaube, das ist das, was man zusammenfassend ohne Ergebnis sagen kann. Man wird sehen, was passiert mit diesem Skandal.
Werbung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sekomar für die Unterstützung dieses Podcasts. Die Rettungswesten von Sekomar kennt ihr ja sicherlich alle. Ich war selbst mal in der Produktion zu Besuch und wenn man das gesehen hat, weiß man, warum die Produkte von Sekomar einen so guten Ruf haben und über einen solch hohen Qualitätsstandard verfügen. Allein zu sehen, welche Maschinen dort in der Produktion stehen, um die Westen herzustellen, zu warten, zu testen oder um zum Beispiel CO2-Patronen zu wiegen und zu kontrollieren, ist beeindruckend. Übrigens, denkt an die regelmäßige Wartung eurer Rettungswesten. Auf der Website von Sekomar, www.sekomar.com, könnt ihr nachsehen, wo es Wartungsstationen und Partner gibt. Außerdem findet ihr dort genau die Weste, die zu euch passt. Also, danke an Sekomar, besucht mal die Website, wir verlinken das hier auch nochmal in den Shownotes. Weiter geht's und Werbung Ende.
Und wenn wir beim Skandal sind,
hast du eine Überleitung?
Jetzt habe ich so eine Gerhard Delling-Überleitung, weißt du? Ja, ich habe zweimal Fußball geguckt, ohne Delling, aber...
Delling, der ist doch gar nicht mehr dabei, Mensch.
Nee, aber Delling hat immer die schönen Überleitungen, deshalb Skandal. Ja. SailGP war auch ein Skandal, ne? Oder? Wie nennst du das? Wie heißt das? Delphin Gate?
Ja, der Delphin. Wir können es auch Gate ist ja Englisch. Wir können auch Dolphin Gate sagen.
Dolphin Gate, ja, stimmt.
Da habe ich schon gelesen, eben den Ausdruck.
Ich war schon wieder bei den Franzosen. Delphin Gate.
Oh. Hast du es angeguckt, eigentlich?
So. In Teilen.
Ja, ist ja irgendwie. Ja, erstaunliche Ebenen hatte diese Geschichte. Ich habe es ja am Wochenende auch verfolgt und wenn man so ein bisschen versetzt durch die Zeitverschiebung natürlich, weil das in Neuseeland der neunte von 13 SailGPs hat stattgefunden. Und ist ja für uns auch inzwischen interessanter noch geworden, weil jetzt endlich, muss man sagen, ja auch dass diese Saison ein deutsches Team dabei ist. Voll cool, das zu verfolgen im Grunde auch, wie sie sich daran arbeiten. Und Erik Heil, von dem hatte ich eine der erfolgreichsten Segler in Deutschland mit Silber- und Bronzemedaille, der Segelstar aus Deutschland eigentlich überhaupt. Und dass er da mitfahren nicht darf, sondern ja doch, dass sie das Thema zusammen auf die Beine gestellt haben und mit allen Beteiligten, wie Sebastian Vettel natürlich, meine, was für ein Name, ne, im Segelsport.
Ja, Wahnsinn.
Das ist gerade ja, echt der Hammer.
Als ich das gelesen habe, dachte ich, ist das einer, der auch so heißt oder ist der das wirklich?
Das ist echt so, ne? Wobei ich gerade noch gelesen habe, dass Vettel will ja auch ein Comeback geben. Da dachte ich schon, okay, segeln will er nicht. Ich dachte, er steigt ja jetzt ein in den Segelsport, aber der sitzt jetzt wohl doch wieder hinter dem Lenkrad von einem Porsche oder sowas. Aber ja, total coole Geschichte. Ja, und die sind natürlich jetzt, habe ich dann auch irgendwie, weiß nicht, bin ich Samstag, man muss wieder gucken mit der Zeitverschiebung, Samstagmorgen. Doch, Samstagmorgen bin ich dann aufgestanden, dachte, wollte mir das Replay schnell angucken, was dann in der Nacht von Freitag auf Samstag quasi gelaufen wäre. Ja, war nix. Und dann dachte, wieso ist jetzt nichts gelaufen? Und dann kamen schon die Nachrichten rein, ja, alles abgesagt. Sag, wieso ist kein Wind? Oder, nee, wegen Delfine. Und dann musste man doch erstmal ein bisschen schlucken. Ist das eine Verarschung jetzt? Oder keine Ahnung. Und im Endeffekt ist die Story, die hat sich ja, ich glaube, heute wurde noch, da habe ich noch was drüber gelesen, das ist eine Riesennummer geworden. Also da waren tatsächlich, ich musste auch diese Zahlen immer mal googeln, also Christchurch war ja dieses Event und da sind tatsächlich an so einem Wochenende kommen da 20.000 Zuschauer, die da bezahlen für ein Ticket. Also gibt es bei keinem Event des SailGPs, also wirklich segelverrückte Leute. Naja, und die saßen dann alle auf ihren Tribünen, da sind ja wirklich Tribünen dann aufgebaut, an Land, wo man dann aufs Wasser auch gucken kann und die Action sieht und ist aber hat nichts stattgefunden. Und Hintergrund ist, ja, sie haben da eben Delfine gesehen, nicht irgendwelche Delfine, sondern Sag du mir.
Hektordelfine habe ich gelesen.
Die Hektordelfine.
Eine ganz seltene Art, glaube ich. Ne?
Ja, genau. Aber es gibt dann da auch noch eine Untergruppe, die Maui-Delfine. Und die sind richtig selten. Ich habe eben gehört, jetzt die Hektor sind gar nicht richtig geschützt. Doch geschützt sind sie, aber nicht vom Aussterben. Oder wie auch immer, ist auch egal. Die müssen auf jeden Fall geschützt werden. Und ist auch alles richtig. Jetzt geht es dann nur im Endeffekt... Die Storys danach sind eigentlich der Fall, dass sich dann Russell Coutts da krass aufgespult dann auch hat und sagt, oh, wie kann das sein? Ist es ausgefallen? Und er prangert eigentlich eher die Bürokratie da an und hat sich, glaube ich, da auch, kann man sich ja alles gut vorstellen, mit dem Hafenmeister angelegt, weil der nennt sich den immer Harbor Master, der hat dann auch die Trainings vorher verboten, aber aus anderen Gründen. Also ich finde, Russell hat sich da ein bisschen weit aus dem Fenster gelegt und wird jetzt in so eine Ecke gestellt, als ob er so ein Delfinkiller wäre. Also dass es eben egal wäre. Also die Story ist ja, die haben halt Angst gehabt, dass die F-50 Foiler Katamarane da, die erreichen ja auch deutlich über 40 Knoten.
Das ist schnell, ja.
Ja, und dass sie dann so ein Delfin dann irgendwie aufschlitzen, dass er sie nicht hört oder keine Ahnung. Kann ich mir jetzt erstmal schwer vorstellen. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass dann wirklich um die Zeit junge Delfine tatsächlich, man muss ja sagen, aufgezogen werden oder dann da rumschwimmen und die eben noch nicht so gut unterwegs sind. Keine Ahnung, ob man sich das vorstellen kann, wie lange das da rumtorkelt oder so, dass sie ja nicht merken, wenn dann ein Boot kommt, wie auch immer. Also im Endeffekt scheint es so zu sein, ist ja auch alles legitim. Aber es geht da wohl eher so um politische Geschichten. Das beim vergangenen Sea Grand Prix war das wohl schon so, also vor einem Jahr in Christchurch, dass sie sagt, okay, wenn da ein Delfin ist, dann hören wir auf. Und dann hat das aber derjenige, der es zu entscheiden hatte, gehört halt zur Sales GP-Organisation und der hat dann gesagt, oh, da ist ein Delfin, aber ist nicht so schlimm. Und dann haben sie gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht. Wenn ihr hier nochmal segeln wollt, dann sagen das jetzt unsere Leute, wann ein Delfin da ist und dann müsst ihr auch sofort aufhauen. Und das war jetzt tatsächlich der Fall. Also die Entscheider haben das im Grunde gewechselt und Russell hat offenbar jetzt vor dem Hintergrund gedacht, okay, die nutzen das irgendwie aus, ja, die sprach von Minderheiten. Ich glaube, aus einer richtigen Sache ist jetzt eine Menge aufgebauscht worden. Fakt ist, dass sie an dem Samstag nicht gesegelt waren und viele, viele sauer waren.
Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, also es ist, glaube ich, für keine Seite wäre das gut, wenn man dann irgendwie da über so einen Delfin brezelt mit so einem Foil. Und ich glaube auch für diese Veranstaltung und für diese Serie wäre das auch nicht wirklich aus Marketing-Sicht gut, wenn auf einmal da Blut auf dem Wasser wäre. Weil dann kannst du das Ding nämlich einstellen.
Das wäre der Super-GAU gewesen.
Abgesehen davon finde ich meine, Segeln ist immer in der Natur und da müssen wir mit leben. Und ich meine, wenn jetzt, manchmal passt ja auch das Wetter nicht, das kann ja auch sein, dass dann ein Sturm kommt, dann können die 20.000 Leute auch wieder nach Hause gehen. Also das, ich finde, da muss man die Natur schon respektieren. Und das kommt ja manchmal ein bisschen kurz, also finde ich bei der ganzen Sache. Aber ich habe diesen Skandal nicht so richtig verstanden, wo das jetzt erklärt.
Ja, so richtig. Ich glaube, die Erklärung ist genau wie du sagst. Also niemand wollte da irgendwie sehen, dass da irgendwie Blut, dass er im Wasser ist und dann irgendwie ein Delfin gekillt wird. Ne? Und das trotzdem, deshalb fand ich das, oh, als ich das Statement von Kutz dann gelesen habe, oh, jetzt bewegt er sich da in eine Richtung, da kriegt er richtig Prügel. Meint er das denn wirklich so? Und ich glaube, er meint das nicht so. Er meint, ihm geht's viel weiterreichend darum, nämlich ursprünglich sollte diese Regatta ja in Auckland stattfinden. Das hat da nicht geklappt, weil irgendwie irgendein Gelände, wo er seine Tribünen aufstellen wollte, eben nicht freigegeben wurde von den lokalen Behörden. Das heißt, deshalb mussten sie erst in letzter Minute nach Christchurch umziehen, wo, dann unter diesen Auflagen und dann wollten sie auch noch woanders hin. Also ihm geht es tatsächlich darum, dass diese Behörden und man, das kommt in Deutschland ja jetzt ja auch nicht so unbekannt irgendwie vor, dass sich da doch einige Leute, die da mitgesprochen haben, einfach an dem Beispiel des Delfins, aber auch in anderen Sachen wohl ziemlich viel Mitspracherecht da in Anspruch nehmen, sodass so eine Veranstaltung eigentlich da gar nicht stattfinden kann. Da hat sich jetzt im Nachhinein, ich glaube gestern gab es noch eine von der neuseeländischen Regierung eine
Replik zu dem ganzen Thema, die sagt, nein, Russell hat da völlig recht und das muss alles die Behördengeschichten, das muss alles viel schlanker werden, damit so eine Veranstaltung dürfen wir nicht verlieren. Wir erinnern uns, der America's Cup soll da eigentlich dieses Jahr, hätte da stattfinden sollen, war ein Riesenskandal, dass sie jetzt nach Barcelona gegangen sind. Ich meine, Neuseeland hat das Ding gewonnen und es sollte in Auckland sollte es verteidigt werden. Da waren natürlich alle ganz, ganz sauer, aber im ist ein bisschen anderer Fall, weil es ging dann natürlich auch um Kohle und hin und her, aber im Endeffekt geht es denen, glaube ich, auch der Politik und auch um den Standort Neuseeland für solche Geschichten, was dann nun wirklich am ich ist fast gesagt, Arsch der Welt, das dürfen wir ja gar nicht sagen.
Von denen aus gesehen sind wir das auch.
Ist es auch, genau. Ich war ja tatsächlich...
Sagt jemand, der in Kempten gerade sitzt.
Ja, genau, aber letztes Jahr, genau die Zeit war ich tatsächlich ja da unten. Da haben wir so eine zweimonatige Rundreise da irgendwie gemacht in Australien, Neuseeland. Und habe ja dann auch den America's Cup in Auckland da irgendwie mir mal angeguckt und naja, keine Ahnung. Das ist natürlich ein segelbegeistertes Land. Da sagt ja auch die Zuschauerzahlen, sagen das ja im Grunde aus und alle und wissen da auch sehr viel drüber, und was da passiert auf dem Wasser. Da muss man ja taktisch-technische Hintergrundwissen auch haben, um das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen.
Aber ist das nicht, wenn so Sportarten oder so Events total populär sind, ist es nicht immer so, dass es dann immer zu solchen Streitigkeiten kommt und sich die Zuständigkeiten irgendwie gegenseitig kloppen? Das ist ja, ich meine, wenn jetzt wie es im Fußball ist, ja auch nicht anders so mit UEFA und FIFA. Ich weiß noch, bei der WM 2006 in Hamburg, da durften, wie hieß es dann, dass die Wirte um das Stadion oder in der ganzen Stadt oder um die Wirte rund um auch dieser Public Viewing Area, wo ich gewohnt habe in St. Pauli, dass die dann nicht mehr ihre Biermarken verkaufen kann, weil die müssten dann im Biersorte des Sponsors und solche Sachen. Also das ist ja, die übernehmen ja komplett und ich glaube, das ist, wenn ihr jetzt so in Deutschland Handball, was hier relativ klein ist, komischerweise, da ist sowas, glaube ich, oder beim Segeln vermutlich auch, da interessiert sich ja auch keiner für irgendwas. Aber klar, wenn du natürlich eine Sportart hast, wo 20.000 Leute hinkommen, das hat ja auch mit Kohle zu tun und dann gibt es natürlich, also das kennt man ja von anderen Sportarten auch, gibt es immer Streitigkeiten um, wer entscheidet eigentlich und...
Ja, und besonders, du hast ja recht, das ist tatsächlich auch in dem Fall ein Beispiel gewesen, also die haben angeführt, dass es eben nicht nur, also es geht jetzt wieder um den Standort, Sportstandort Neuseeland, weil da ist irgendein großes Rugby-Event, hat nicht stattgefunden, ist also nicht nach Neuseeland gegangen. Ich weiß nicht, was haben wir noch? Cricket, also mit zwei, drei, vier große Sportveranstaltungen, die eigentlich haben wollten, sind da nicht hingegangen. Ich meine, es ist auch immer teurer, so weit wegzugehen. Und vor dem Hintergrund hat, glaube ich, auch, muss man das auch so ein ewiges oder lautes Statement von Kutz, glaube ich, auch verstehen. Der macht natürlich auch irgendwie Druck und das geht dann immer um Geld und wenn er zum wahrscheinlich sagt er, okay, wenn das nächste Mal nochmal wirklich hierher kommen soll, dann müsst ihr vielleicht mehr bezahlen oder es muss noch viel einfacher sein. Also das ist ja auch alles, der ist ja auch nicht doof, der macht da jetzt auch keine Aussagen, nur weil ihm jetzt gerade die Hutschnur da platzt. Naja, habe ich bei ihm nicht gesehen, aber ich fand es schon bemerkenswert, dass er sich über alle Medien da so relativ weit aus, bei einem Thema, wo er sagt, ey, will der jetzt Delfine killen? Das kann er doch nicht wirklich ernst meinen. Also, naja.
Aber generell muss ich sagen, ich fand die Übertragung, ich habe das nicht alles geguckt, weil ich gucke dann am Wochenende mehr so Kindervideos auf dem Kindertablet und könnte dir jetzt sagen, wie die neue Blippi-Folge heißt, aber wenn du da reinguckst, das ist natürlich wahnsinnig spektakulär, ne, das zu sehen.
Ja, und das war, hat, muss man ja auch sagen, also das war wirklich jetzt an einem Sonntag, sind ja dann auch, war ein voller Segeltag da, es geht alles um Sendezeit, übrigens ist in den USA, wird das am, sind die höchsten Einschaltquoten für dieses CellGP, das ist ein riesiger Erfolg. Da hängen natürlich auch Sachen irgendwie dran und die haben da voll abgeliefert. Die haben dann ein Rennen, weil am Samstag dann ausgefallen ist, haben sie am Sonntag ein Rennen mehr gefahren, also drei Fleet Races, drei Fleet Races und dann noch ein Finale mit den besten dreien und das war geil. Also wir haben ja die bisherigen Events, also die letzten 3, 4, 5, die haben alle bei Flaute stattgefunden. Und dann siehst du die da natürlich eher rumtreiben. Jetzt fliegen die da mit volle Pulle. Und naja, es kam dann eben ja auch die andere Ebene war krasse, ja, erstmal ein krasser Crash von den Australiern, die ja über so eine Tonne genagelt sind, wo du denkst, hey, wie kann das ein Tom Slingsby, der Überflieger der gesamten Rennserie da ist und Laser-Weltmeister, aber auch jetzt inzwischen im Merkus Cup steuert für Amerika tatsächlich. Ja, der fährt da über so eine Tonne drüber mit Vollgas und dann denkt man, das kann doch nicht sein. Was ist denn da jetzt passiert? Und wenn man ihn nachher dann erzählen hört, dann kriegt man diese ganze Dimension damit. Und der, naja, der hat gesehen, also vor ihm ist wirklich, sind die Kanadier gehalst und er wollte ausweichen, aber da war diese Tonne dabei. Und da hat er gedacht, okay, jetzt fahre ich noch ein Stückchen, hat aber wirklich in seinem Bugspitze die Taktikerin, oder wie sagen immer Strategin, also das Mädel, das meistens dann hinten sitzt, genau vor dem Bug ab. Das heißt, wenn er weitergefahren wäre, er hat nur gesagt, ich hätte die umgefahren. Ne? Da hätte das Schlimmste passieren können. Das klang wirklich noch mal bei dem Interview danach auch, fand ich sehr bedrückend, weil wenn man den so erzählen, also manchmal sind es ja irgendwie so, ja, Plattitüden, die dann sind. So, wir kennen sie ja eher vom Fußball oder so, was dann alles so passiert, so nach Renninterviews. Aber der war richtig, richtig betroffen und dann sagte er, ja, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Bin dann halt über die Tonne gefahren, um quasi zu bremsen.
Was relativ gut geklappt hat, das Bremsen. Wahnsinn.
Ja, das genau, ist alles auseinandergebrochen. Aber ich stelle mir nur vor, im Nachhinein irgendwie vor, der hat dieses Gott, du hast sitzt auf einem Gefährt. Na klar, im Auto sitzt man ja auch mal, aber da sieht man ja den Menschen irgendwie nicht, was alles gefährlich ist, irgendwie im Umfeld. Das ist ja anonym. Aber da siehst du jetzt, rast mit Full Speed da auf so einen, ja, einen Menschen richtig zu. Du hast eine Waffe quasi unter dir und kannst, das kann echt da zum Schlimmsten kommen. Und naja, der war richtig geschockt und im Nachhinein, ja, kann man sich zwar jetzt überlegen, hä, wieso ist er nicht vorher gehalst? Das war doch klar, dass die Kanadier da kommen. Dann kann man ja so im Nachhinein immer sehen und man kann auch erklären, wieso hatten die Kanadier überhaupt Vorfahrt und dann gibt es eben Spezielle, das wusste der doch auch alles. Aber das ist dann eben, naja, wir denken das dann auch. Ich meine, wenn du auf dem Jollenkreuzer sitzt oder wenn ich auf der Varianta sitze oder auf dem Laser, das geht alles ja vergleichsweise langsamer zu beim Segeln und die, naja, das ist, und dann ist alles so klar, ja, man kann ja relativ früh reagieren, aber das geht im Bruchteil von Sekunden müssen die gerade Steuerleute auch oder auch da die Crew dann teilweise reagieren mal sowas und da funktioniert eben nicht alles so einfach oder so schnell und ja.
Ich finde das unglaublich, bist du mal auf so ein Ding mitgesegelt?
Nee.
Ich hatte ja mal das Glück, ich glaube 2010 war das auf dem Lütropter von dem, ja, Alain Thibault hieß er, zu einem Pressetermin mitzusegeln.
Ja.
Und da war hier Jochen noch dabei, Jochen Luke. Und ich mit Kamera schön und dann sind wir damit zum Rip hingebracht worden. Da sage ich zu dem Franzosen so, auch schnell das Rip. Sagte, das wird gleich noch schneller.
Stimmt.
Und dann sind wir da umgestiegen. Da fuhr der schon, weißt du, der hat praktisch geparkt, dieser Kahn. Das waren dann irgendwie 10 Knoten oder sowas. Dann habe ich mich da aufs Netz gesetzt mit meiner Kamera. Und dann in Aquila Förde war das. Und dann sind die, dann waren da ganz viele Franzosen drauf, die auf einmal irgendwas Französisch gerufen haben, was ich nicht weiß. Und haben alle ganz doll gewünscht. Auf einmal hebt das Ding ab. Und ich habe gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was ist hier denn los? Das ist, es gibt sogar noch so ein Video auf, gucke ich mal, ob ich dir das mal geben kann für den Artikel. So Rohmaterial, was ich da gedreht habe. Ey, Jochen hat das Cockpit nicht verlassen. Der hat das mit 46 Knoten in der Spitze drauf.
Wow.
Und ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Also wirklich, ich habe überhaupt ich habe nicht verstanden, was die da machen. Ich wusste nicht, sind wir jetzt vorm Wind, am Wind, also bist du sowieso immer am Wind, aber von wo kommt eigentlich der Wind? Und dann, wenn die irgendwie ein Manöver fahren, weißt du gar nicht mehr, in welche Richtung fahre ich eigentlich. Und dann war lustig, Kieler, das war zur Kieler Woche, glaube ich sogar.
Ja, ich erinnere mich. Ja.
Und dann fuhr da so, weiß nicht, Heinz aus Kastrop mit seiner LM27, was mit so einem roten Rücken hatte, einen Kaffee morgens. Und dann nähert sich diese Karre von hinten und die fuhren so in, weiß nicht, 30 Metern dem vorbei. Du hörst die auch nicht.
Nee.
Der Typ ist fast auf dem Schiff gefallen. Und ich habe gedacht so, ich kann mir im Leben nicht vorstellen, auch, weißt du, ich bin ja mit kleinen Booten unterwegs, auch nicht schnell. Ich habe mal, weiß nicht, Variante mal 10 Knoten gehabt. Da bist du schon echt am Asten. Und die sind ja auch irgendwie, so kleine Boote sind ja dann auch ganz schön zickig und sowas. Aber natürlich, ich habe gedacht, im Leben würde ich nicht klarkommen auf so ein Ding. Also wirklich nicht. Ich verstehe. Und ich finde das total bemerkenswert, wie die die Kontrolle behalten bei diesen Dingern. Ich meine, es sieht ja von außen auch schon immer so aus, dass die echt so auf der Rasierklinge reiten da, ne?
Ja, wobei ich glaube, dass, wenn man sich damit beschäftigt oder die Technik ist inzwischen ja auch deutlich weiter fortgeschritten. Ich glaube, der Hydropter, witzigerweise habe ich heute von dem Ding gelesen. Und zwar war das ja ganz lange irgendwo in den USA und wo soll schon abgewrackt werden, haben wir auch öfter drüber geschrieben. Und jetzt ist das Ding wohl wieder in Frankreich, hat irgendjemand da hingebracht und das versuchen sie wieder auf die Beine zu stellen. Also soll bald wieder fliegen, wobei dieser T-Bolt, der das damals da initiierte, der sagte wohl, nee, das sollten mal, der Typ, der das jetzt besitzt, der soll mal nicht alle Leute anlügen, das wird niemals wieder fliegen. Also keine Ahnung, da scheint es auch so ein bisschen Beef zu geben, aber finde ich witzig.
Franzosen halt, immer beefen.
Ja, aber die waren, du hast recht, passt wieder ins Bild, aber das war wirklich, das waren so mit die Vorreiter. Guck mal, wann waren das? Kielerwoche, das ist ja schon auch
ein... 2010 war das.
Ja, siehst du. Guck mal, da sind wir mit Segelreporter angefangen, genau. War so eine der ersten Geschichten. Genau.
Und dann sind die irgendwann los, da habe ich noch geguckt, da konnte man die, glaube ich, irgendwie tracken oder sowas. Dann sind die los in Kiel durch einen Kanal und sind dann da auf der Elbe raus und waren, glaube ich, 20 Stunden später in Trinité. Da habe ich gedacht, so, da brauche ich mit dem Auto länger.
Ja, klar. Ja, ja.
Also Wahnsinn. Also wirklich, das war beeindruckend. Und seitdem ich das, also ich finde es immer beeindruckend, das zu sehen, wenn die da so mit 40, über 40 Knoten rumfrollen. Aber da ich da selber mal an Bord war und dieses Geschwindigkeitsempfinden ist so viel höher, ich meine, das wissen wir ja alle, weißt du, wir sprechen bei 6 Knoten irgendwie von Rauschefahrt und da fährt die das Hollandrad an dir vorbei. Ja. Aber da auf diesen Netzen, wenn das Wasser unter dir durchballert, ich durfte mal auf einem Rennwagen mit einem Profi mitfahren, mit einer Kamera. Das war schon echt schnell und da denkst du, wenn die vor Kurven bremsen, dir fallen die Augenbälle raus, aber das war viel spektakulärer und ich wusste noch, was dieser Rennwagenfahrer macht, das wusste ich noch, aber was die da machen, erstmal, weil ich sprachlich nicht verstanden habe, ich habe auch nicht solche Winschen und dann rennen die immer von einem Wing zum anderen, rufen was Lautes und dann geht die Karre wieder, auf einmal fängt die an zu surren, die hat richtig gepfiffen, so bei Highspeed, also ja, unglaublich, stimmt. Also da die Nerven zu behalten und da noch ein Rennen mitzufahren mit anderen gegen andere, das, und dann noch so einen Move zu machen, so handlungsschnell zu sein, wie jetzt am Wochenende zu sagen, ich fahre jetzt in die Tonne, das ist besser als diese Frau überzumöllern, weil die wäre mit Sicherheit weg gewesen bei der Geschwindigkeit. Chapeau, würde der Franzose sagen. Ne?
Ja, das muss ich wirklich, genau wo du sagst, wenn das jetzt, das muss man sich jetzt mit 10 Booten vorstellen. Ne? Die, und diese Rennen sind ja genauso ausgerichtet, wenn du diesen Start mal siehst und nur, also schon beim Start auf 0 Full Speed zu haben und wenn du nur ein bisschen langsamer bist, wirst du da irgendwie überlaufen und fährst aber immer ja noch deine 40 Knoten eben oder mit dem Topspeed. Und dann genau dann eben die Regeln sind ja kaum anders, als wenn du jetzt quasi mit dem Laser durch die Gegend fährst. Klar, wir haben diese Boundaries und was auch immer, aber im Endeffekt, ja, kann man sich das immer so schön vorstellen, ach guck, wieso fährt der da nicht und hat auch da überlappt und so, aber genau wie du sagst, aber das setzt eben gerade im Bruchteil von einer Sekunde. Ich meine, Erik Heil, der ist das ja schon vor den Niner so ein bisschen geworden, das ist ja auch mit die schnellste oder war zumindest zu seiner Zeit die schnellste olympische Klasse. Inzwischen gibt es ja auch die Nakras, die Foilen fliegen oder diese, ich glaube, die schnellsten sind im Moment diese Kite-Foil, das ist auch völlig irre.
Völlig irre.
Nahe den 40 Knoten irgendwie durch die Gegend ballern. Also das Geschwindigkeit, ich meine, viele sagen ja, oh, das ist gar nicht mehr richtig Segeln und so. Ja, es sieht tatsächlich nicht mehr so wie Segeln aus. Ne? Aber man muss es, glaube ich, auch gar nicht, ich finde immer gar nicht, weiß ja nicht, ob man es jetzt gut findet oder schlecht findet, ist einfach so und ist auch Sport, man muss sich da irgendwie ein bisschen reinfühlen. Ne?
Ja, und ich glaube jetzt so, das war ja mal die Diskussion, ob irgendwann der Fahrtensegler foilt, das vermute ich jetzt mal nicht.
Ja.
Aber das ist toll, weil ich hätte jetzt eigentlich eine Überleitung zum nächsten Thema.
Ja.
Aber ich brauche gar keine, weil jetzt ein kurzer Clip kommt von unserem Partner von der Linden, der dir ja dein Anwesen in Kempen sichern soll.
Ja, okay.
Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch, und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht. So, bitteschön Helge, dein Tipp.
Hi Stefan, also die Sache mit der Umgebung. Man wird immer gefragt, was kann man machen? Das Schiff steht draußen, das arme Schiff. Ich kann es nicht ändern, aber ich muss jetzt lackieren. Das ist natürlich immer eine ganz schlechte Voraussetzung für solche Sachen. Wenn man draußen steht, kann man natürlich die Umgebungsbedingungen nicht kontrollieren. Dafür ist es natürlich super, wenn man in einer Halle ist und in der Halle ein bisschen Heizung anmachen kann, wenn es draußen auch ganz nass ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit hat, dann wird es drin eben in der Luftfeuchtigkeit geringer. Niedrigere Luftfeuchtigkeit, das heißt in der Nähe von 70, unterhalb von 70% ist super. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Kondensfeuchte auf der Oberfläche gibt, nicht so groß. Die anderen Sachen sind natürlich, also draußen kann man das auch erreichen, man muss nur warten können. Für drinnen heißt es nur, ich kann die Sachen vorbereiten und entsprechend dann einrichten. Und dann kommt noch dazu, ich will keine große Luftbewegung haben, damit das Lösungsmittel vom Lack nicht zu doll wegpustet und zu schnell anzieht. Und die andere Sache ist Sonne. Also Sonnenlicht direkt in der Sonne ist es auch immer doof, weil dann die Oberfläche auch sehr schnell aushärtet und dann kann es nicht schön verlaufen. Das ist es eigentlich.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
So, da sind wir wieder. Die Überleitung wäre gewesen, wir waren bei Fahrtenseglern, kommen wir mal zum Fahrtensegeln. Ich finde, ist schon ein bisschen her, aber so eins der großen Themen, was dieses Jahr echt viel diskutiert wurde, war so die Entwicklung im Bootsmarkt. Und die finde ich gerade irre interessant, mit ganz vielen Facetten. Und ich finde, Auslöser war da zum Beispiel auf der Boot, dass da ja Halberg Rassi sein neues Flaggschiff mit 69 Fuß und ich glaube 7 Millionen Segel fertig.
Hast du gekauft?
Nee, jetzt nach der Folge, nach dem Clip kann ich es. Genau. Die stelle ich dann hier hin bin mit mastlige Vorrichtung. Nee, aber es wurde sich ja teilweise aufgeregt und Leute sagen, jetzt fangen die auch noch an und alles wird so groß und sowas. Das kann man sich gar nicht mehr leisten und wer kauft denn sowas? Und da habe ich gedacht so, also ich finde, wenn du als Werft irgendwie vorausschaust und auch mal analysierst, wer kauft eigentlich noch Boote, dann bist du in dem Segment eigentlich im Moment relativ safe, weil so bei 7 Millionen sind halt, es gibt halt, das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber es gibt halt viele Menschen, die das Geld überhaben. Ja. Diese Karren kriegen die halt los. Und für so eine Werft ist es halt viel, viel besser und auch wirtschaftlicher, ein Boot zu verkaufen für 7 Millionen anstatt 20 für 350.000. Weil du halt nur einmal gebrasselt hast, weil du hast mit jedem Boot, was ausgeliefert wird, gebrasselt, hast dieses sogenannte After-Sales, weil bei jedem Boot, was rausgeht, muss irgendwann einer hin und irgendwelche Fenster oder Beschläge abdichten. Und das kostet halt irre viel Geld. Und bei so Booten für, ich sag mal, Normalos, also wo man jetzt streiten kann, ob 150.000, 250.000 Euro auch für Normalo noch ist, bauen halt Werften Puffer ein. Aber wenn du da 10.000 oder 20.000 Puffer ein, dann ist die Marge auch irgendwie weg. Bei so einem Boot hast du halt mehr Puffer und ich finde den Weg eigentlich von Halberg Rassi relativ klug. Und dazu kommt, Das wissen viele auch nicht, dass wir, also dass der Markt sich komplett verändern wird, weil was man jetzt schon beobachten kann, weil wir haben im vergangenen Jahr das erste Jahr gehabt, in dem dieser Pillenknick zog und es letztes Jahr war das erste Jahr von jetzt 17 folgenden, muss man sich mal vorstellen, wie sich das noch entwickelt, wo mehr Leute in Rente gehen, als Leute volljährig werden. Sprich, nach oben brechen ganz viele weg, die das aufgeben. Also du siehst auch schon, dass manche fahren da noch weiter, aber machen das gerne nicht selber aus dem so Bekanntenkreis. Ja, mein Vater hat jetzt sein Segelboot verkauft und hat sich ein Motorboot gekauft, weil das kann er noch. Und der Markt wird überschwemmt werden mit Segelbooten. Also im Motorbootbereich siehst du das schon. Ich habe einen Kunden, für den ich so Website und Social Media mache, der in dem Bereich arbeitet, der macht auch Bootsvermittlung und dem, weil der das Internet nicht so mag, hat er mich gefragt, ob ich ihm nicht irgendwie Boote für die Vermittlung besorgen kann. Ich habe gesagt, ich mache nur Motorboote und keine Segelboote, weil da bin ich raus. Ich scanne halt den Markt nach relativ hochwertigen Motorbooten und schreibe die Eigner an und sag mal, willst du das nicht besser in die Vermittlung geben? Weil das macht natürlich auch vieles einfacher, auch rechtlich und sowas. Zu Corona-Zeiten hat da keiner geantwortet und ich habe so die Boote auf Merklisten gesetzt und gedacht, ja gut, dann schreibst du in 3 Wochen nochmal an. Die Karren waren nach 3 Tagen weg. Und jetzt kriege ich täglich Nachrichten, Preis reduziert. Und der Markt wird gerade geflutet gebraucht von Motorbooten.
Ja, echt.
Auch aus den Jahren 2020, 21, 22. Leute, die keinen Bock haben, auch Leute, die jetzt sich das nochmal gekauft haben, jetzt sagen, oh, ich bin zu alt, irgendwie, ich fliege jetzt lieber nach Bali und lebe wieder an den Strand. Und bei Segelbooten passiert jetzt langsam auch so, kann man sehen, dass der Markt wieder anschwillt und dass die Preise runtergehen. Und das wird in den nächsten Jahren extrem werden, sodass du natürlich in diesem Segment, wo die Leute sagen, ja, ein bezahlbares Boot, 35, 38, 40 Fuß, ist überhaupt kein Problem mehr, so ein Ding zu kriegen. Und auch im guten Zustand, weil die Preise purzeln und es kommen immer mehr Brutto rein. Und deshalb ist
das ist so eine gute Nachricht. Also wenn du jetzt, ich dachte eben, wenn du sagst, so 7 Millionen Boote werden jetzt noch gebaut.
Nee, das ist eine super Nachricht.
Genau. Also weil die Hochpreisigen finden ihre Abnehmer, okay, aber dadurch, dass sie ihre, großen Schiffe bekommen, rutscht danach eben der Gebrauchtbootmarkt hinterher. Ist das die These, oder?
Ja, klar. Und wenn du siehst, ich mache ja so, ich habe mal irgendwann angefangen, mir so Bootsmodelle mit meinem 3D-Drucker zu drucken, also alle meine Boote als 3D-Bild zu drucken.
Stimmt, habe ich gesehen. Genau.
Und die habe ich dann irgendwann mal, wenn ich die Leute gefragt habe, ja, kannst du das verkaufen? Dann habe ich die verkauft. Da hatte ich, und ich meine, solche Leute gibt es. Ich habe viele Leute, die haben sich gleich 2 bestellt, weil die haben 2 Boote. Der härteste Fall war einer, der hat erst eins bestellt, irgendwie eine 55, 54 Fußjacht, das er im Mittelmeer hatte. Und dann war der total begeistert und hat gesagt, super, dann pass auf, ich habe noch ein zweites Boot auf der Ostsee, 35 Fuß, kannst du die auch noch machen? Dann gehst du, Alter, der hat 2 Boote, ich meine, das musst du erstmal bewerkstelligen. Und da der da aus dem Rheinland kam dann, nachdem ich dem das Boot wieder geschickt habe, hat er dann noch eins bestellt. Und zwar das kleine 30-Fuß-Boot, was auf dem Eiselmeer ist, wo er dann in der Stunde ist.
Ja, aber jetzt in Miniatur oder was?
30-Fuß-Boot. Nein.
Achso, ich dachte, das druckst du ihm jetzt so.
Nein, ich habe ihm seine Originalboote als Miniaturen gedruckt.
Ach so. Ach, deshalb bist du. Ja, okay, verstehe ich. Ach krass, ja.
Der Mann hat 3 Boote. Und auch die kommen irgendwann auf den Markt. Und im Moment ist es so, dass ich habe das schon, als ich irgendwann jetzt vor kurzem ja gesagt habe, komm, ich verkaufe Gisela und hole mir da oben an der Küste irgendwas. Da meinte Anja, musst du erstmal wieder ein Boot suchen und dann saßen wir zusammen. Ich habe irgendwie Boot 24 aufgemacht oder eine andere Plattform und gesagt, so Preis eingegeben, oben Limit und eine Größe eingegeben, Limit. Und schwupp habe ich gesagt, hier, nee, guck mal, würde ich 5 Stück gleich von kaufen, alle gut.
Das heißt, du suchst da auch, weil mir geht es ja auch so. Wir suchen auch ein Boot, also schon seit längeren Jahren. Ich bin ja eher zu den Charterseglern und bisher hat sich das überhaupt nicht ergeben, dass ich genug Zeit hätte, um ein eigenes Boot im Grunde auch zu betreiben. Deshalb haben wir eher geschartert irgendwo. Aber das steht jetzt irgendwann mal an und dann guckt man jetzt schon durch die Häfen und was wollen wir denn? Ich bespreche mit meiner Frau, was. Also wir sind jedenfalls immer
uns ist beiden irgendwie klar, dass es Quatsch ist, irgendwie jetzt so ein Rieseneimer in sich irgendwie zu, auch wenn man den bezahlen könnte, keine Ahnung. Weil Rieseneimer ist für mich schon, also 40 Fuß finde ich, da merkt man schon gar nichts. Klar, ich hätte so eine Class 40, also so einen richtigen Racer, das ist ja schon ein anderes, so geht ja gar nicht nur um die Länge, aber wenn ich jetzt einen Cruiser sehe mit 40 Fuß, das finde ich für die Ostsee schon nicht angenehm.
Also, ja, für dich der Hydropter wäre frei gerade, ne? Wie wir wissen. Ja,
der wäre gut, aber der ist glaube ich auch über 40 Fuß.
Ja, da ist auch wenig Platz unter Deck.
Ja, eben, das ist nicht gut, nicht gut.
Aber das können wir mal, das finde ich nämlich super, das machen wir mal als Serie.
Das vertiefen
wir mal,
ne?
Ja, wir machen jetzt mal über den nächsten Podcast eine Serie, wo wir uns immer eine Aufgabe mitgeben. Und zwar würde ich sagen, wir suchen uns unser Traumboot aus und wir haben kein Budget, also wir haben Budget nach oben hin offen. Und da bin ich mal gespannt,
wovon träumst du?
Es kann neu sein, es kann alt sein, es kann groß sein, es kann klein sein, ist egal. Also einfach so die Überlegung und nächstes Mal würde ich sagen, bis zum nächsten Mal machen wir eins einfach, dann lass doch mal was zu tun. dann kannst du, denken wir uns beide aus, so, was würde man eigentlich, wo würde man das eigentlich, wofür würde man das brauchen? Was brauche ich dann dafür? Also brauche ich, keine Ahnung, für die Schlei oder für die dänische Südsee, brauche ich da 50 Fuß oder kann ja auch sein, weil ich sage, du, ich will immer 10 Gäste mitnehmen, da brauche ich das. Solche Überlegungen machen und dann fangen wir an zu suchen und gucken, was innen bei rauskommt.
Spannend. Das ist bestimmt spannend. Ich erinnere mich immer, das ist ja so, als wenn man irgendwie durch die Häfen geht und ich weiß mit meinem Kumpel Willi, als der so in der Sichtungsphase war für sein neues Schiff und dann ist er, oh, komm mal mit, und dann gehen wir durch, was hältst du denn hiervon oder davon? Oder? Und dann musste immer tatsächlich, mir war das gar nicht so klar, aber dass man das mal so definiert, was man denn eigentlich will. Ne? Und das ist tatsächlich eine Spannung, aber ich glaube, so geht es viel. Und das Ding ist ja auch, man hat dann irgendwann ein Boot und dann läuft es ja trotzdem immer noch so rum und sagt, ah, das gefällt mir oder das für mein nächstes Boot oder so. Das eint uns ja auch irgendwie alle. Aber nee, ist eine spannende Aufgabe und finde ich auch sehr, sehr realistisch und gerade so ein Gefühl auch für Preise zu bekommen. Also
obwohl die meisten wären nichts für mich, muss ich sagen, wenn ich durch die Häfen gehe. Also es gibt natürlich viele wahnsinnig schöne Boote, wo man sagt, toll, aber dann denkst du, nee, nicht in der Größe und nee, das ist mir irgendwie zu viel Aufwand oder nee, das finde ich nicht schön oder so. Und ich weiß, mit einem Kumpel, der immer genauso gedacht hat, wenn ich den mal getroffen habe in den Häfen, hat der immer abends zu mir zum Boot gekommen und gesagt, komm, wollen wir ein bisschen rumgehen. Erst hat er gesagt, wollen wir Boote gucken und hinterher hieß es dann immer, wollen wir mal Eigner beleidigen. Weil der immer sehr laut gesprochen hat, sagt so, ah, oh, guck dir mal diesen Bugkorb an, ist da zum Kotzen.
Oh, wie hässlich.
Ich habe mal gesagt, so, hör mal auf, ey, lass das nicht so laut. Jeder liebt ja sein Boot, ey, ist ja auch toll.
Oh, ja, natürlich. Ist auch so persönlich, ist es ja im Grunde auch. Oder so. Aber jeder hat da auch einen komplett anderen Stil und da sind wir jetzt auch wieder bei Seglern oder wie ist der große Kreis der Segler? Du hast ja dann, da muss man ja auch schon sagen, man ticken doch Leute auch sehr, sehr unterschiedlich, so mit Geranien im Cockpit oder weiß ich nicht, oder hinter der Windschutzscheibe, hätte ich jetzt fast gesagt, aber.
Allein Bootsnamen sind schon immer cool. Du hast, wie war das? Nicht Lalila,
ja,
ne?
Ja, aber hat sich natürlich mein Vater ausgedacht, den ich da auch, deshalb halte ich das auch hoch.
Bei dem Namen würde ich jetzt denken, das sind Lena, Lars und Lisa. Das hast du ja oft. Bei meinem vorigen Jollenkreuzer, den ich dann ja umgetauft habe, der Kahn hieß Lagena, der war ja komplett runter, den habe ich ja in, ich glaube, 400 Stunden wieder aufgebaut und dann verkauft, weil er zu breit war für die Hallen und das Zelt, unter dem er stand, zusammengebrochen ist. Und da habe ich gedacht, Lagena, das heißt bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Lars, Gerd und irgendwie, keine Ahnung, sowas. Nee, und dann erzählte mir der Eigner, nee, der Vorbesitzer hat gesagt, das wäre eine schöne karibische Muschel. Aha. Und das Boot war echt runter, das war echt komplett runter, das war ganz morsch. Und dann hat Anja gegoogelt, Lagena, und das Erste, was sie sah, war als Ergebnis bei Google, war ein Eierpilz. Und dann habe ich gesagt, so, das passt zwar zu diesem Boot, aber mein Boot heißt garantiert nicht Eierpilz, da habe ich es Torte genannt.
Ja, aber das finde ich geil. Ich habe ja meine
Jay, die wir gerade verkauft haben, die hieß Nessie. Ist eigentlich auch, und da habe ich immer, ich meine, das ist ja eher auch so ein Kinderkram, aber hat tatsächlich damit zu tun, weil mein Opti, mein roter Falzlet Opti, der hatte so eine riesige Seeschlange auf der Seite drauf. Heute eigentlich finde ich im Nachhinein so große Namen drauf, finde ich immer mega peinlich. Aber das war ich ziemlich lange stolz drauf und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und aber ich hab's, wir haben es auch, glaube ich. Hast du eine richtige Taufe gemacht und alles so mit
Torte?
Ja, beflackt bis in die Toppen und alles. Okay.
Nee, wir haben einfach eine Flasche Sekt genommen. Die Jungfrau war damals noch mein Hund. Und dann haben wir das Brot umgetauft in Torte. Und also da bin ich auch ein bisschen abergläubisch. Und Gisela habe ich halt nicht umgetauft, weil die hieß Gisela. Und das fand ich super. Die ist früher, ich habe noch die Papiere von 1954, die hieß mal Windspiel. Dann hätte ich sie umgetauft, aber Gisela fand ich für das Boot super. Vor allen Dingen, weil ich jetzt immer das, auch mein Sohn hat schon durchs Babyphone nachts gesungen beim Einschlafen, weil ich das manchmal abspiele, dieses Lied von Harpe Kerkeling. Gisela, Gisela.
Kenn ich gar nicht.
Ja, musst du mal, du machst mich verrückt. Das heißt, Gisela, nein, ich möchte nicht, heißt das Lied.
Ich kenne eigentlich viel von Harpe, aber das ist mir verbockt.
Horst Schlemmer.
Okay. Ja, muss ich einfach, okay, ja, hol ich mal an.
Ach so, und dann muss ich dazu sagen, ich habe sogar mal, bei Digger ist mir mal das Ruder kaputt gegangen und es gerissen. Und da lag ich in Kappeln und da hat mir Dela ein neues geschickt, weil das Boot war ja relativ neu. Und dann habe ich das Ruder hinten dran gehabt und habe irgendwie gedacht, so, bevor ich losfahre, weil bei dem Boot war ich eh abergläubisch, ich gehe dazu, okay, das Boot ist getauft, aber das Ruder ja nicht. Ruder ist ja nicht mitgetauft, das ist ein Teil vom Boot, aber das hat die Taufe nicht miterlebt. Dann hat das Ruder einen eigenen Namen gekriegt und ist auch getauft worden. Es hieß Ruder Jakob.
Du bist aber auch ein Vogel, du. Ruder.
Ruder Jakob. Stand hinten dran. Und ich habe irgendwie mal von dem Eigner von Digger, also der hat mittlerweile zwei Besitzerwechsel hinter sich, ist jetzt in Holland, da an der holländischen Grenze ist irgendeine Seenplatte. Da hat er mir Fotos geschickt und da habe ich gedacht, so, ach, das steht noch hinten dran, Ruder Jakob. Das ist super.
Hat keiner verstanden wahrscheinlich.
Nee, das war wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich gut aufgemalt. Also der beste Name, wollte ich erzählen, noch da hat mich ein Däne überholt auf dem Weg in den dänischen Hafen. Und da stand hinten an einem Boot so schön in so einer Folienschrift Christine 3. Und das war mit einem Edding durchgeschmiert und darunter handschriftlich geschrieben Katrin 1. Da habe ich gedacht, deine Lebensgeschichte auf dem Spiegel eines Bootes, fand ich super.
Bei mir stand gerade drauf auf der Jay, das musste ich noch vorher abknibbeln von dem Verkauf. Oder nee, das habe ich sogar gesehen. Bitte keinen Bierkasten mitnehmen. So ein Aufkleber hinten drauf. Das war doch von den, weil das war ja mal ein Trainingsboot von unserem Liga-Team aus Bremen. Und das war wohl irgendwie witzig. Da war so ein bisschen was abgeknibbelt. Also irgendwas war mit Bier und nicht zuladen. So. Und das dachte ich für einen Verkauf. Ja,
das hatte ich, als ich mit Digger auf der Messe eingeladen war, mal bei Dela am Stand. Da habe ich das Boot ausgestellt nach meiner ersten großen Tour. Da habe ich dann, weil die ganzen Werften haben das gehabt, diese Verbotsschilder für Schuhe. Und ich hatte ein Verbotsschild für Socken. Ich habe daran geschrieben, irgendwie Schuhe bitte anlassen, dies ist ein Boot und kein Bett. Da kann die Leute nicht so Winterstiefeln, kann ich hier echt getroffen. Ich meine, wenn das Boot davon kaputt geht, ist irgendwas falsch.
Ja,
Bootsnamen müssen wir mal eine eigene Folge machen. Auch über Typografie, so Frakturen, wo du nicht mehr weißt, wie das Boot eigentlich heißt.
Ja.
Das finde ich auch super.
Ein großes, weites Feld. Ja, sehr schön. So sind ein paar schöne Themen.
Sind wir damit am Ende eigentlich?
Ich denke schon, oder?
Ich finde zum Abschied, was ich super finden würde, weil die Segelreporter-Leser kommunizieren ja auch gerne bei dir auf dem Portal. Wir wollen es ja nicht so dogmatisch machen, dass wir immer nur auf die Themen gehen, die letzten zwei Wochen. Manchmal passiert viel, manchmal auch wenig. Was ich super finde, ist, wenn Leute mal Themen vorschlagen, sagen, sag doch mal dazu was. Und man kann ja auch dazu mal ein bisschen recherchieren. Egal was, finde ich gut, wenn die Leute sagen...
Recherchieren wird überbewertet, das mache ich eigentlich nie.
Nee, das weiß ich. Aber kann man ja mal machen. Und ansonsten muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Viel Spaß beim Anwesen suchen.
Ja, genau. Motorboot fahren und ich weiß ja, mein Gott, wir kommen ja da mitten in dieses Happening der Opti-Segler. Ich glaube, es sind 1200 Opti-Segler wieder da, ne? Immer zu Ostern, da immer alles mit Kinderschokolade gebrandet. Ich habe das immer mal drüber berichtet, ich war nie da. Also ich glaube, wir den Sonntag, wo wir dann schon trainieren, sind die auch noch alle da. Mal gucken, was das wird. Aber ich freue mich drauf. Hoffentlich haben wir ein bisschen Sonne, ein bisschen Wind.
Ist ja da unten wahrscheinlich jetzt. Wind ist ja immer safe da, ne? Glaube ich.
Ja, ich noch die letzte J70-Regatta gesehen, war da die WM letztes Jahr. Da sind wir genau 4 Tage gewesen und 2 Tage rumgetrieben an so einem Eierrennen. Also man kann sich da auch...
Ihr seid ja im Norden, ne?
Ja, genau. Riva und nein, das war da eben auch so, wo alle sagen, oh geil, ich sag's, die Regatta fahre ich nochmal mit und immer Gardasee wie früher und ja, war nix. Aber war okay. Wir wollen jetzt nicht irgendwie über Klima oder was reden. Ich weiß, da war ganz auch wieder toller Wind oder so, das ist ja Quatsch.
Berichtest du denn drüber, über die Nummer? Ja.
Mal sehen, ne? Also eigentlich ist es jetzt noch so ein Job, so eher so nebenbei. Also hatte ich jetzt eher so gar nicht geplant irgendwie, weil das auch noch nicht klar war mit Segelreporter, wie das alles so wird. Jetzt habe ich so ein paar Coachings tatsächlich angenommen. Mal gucken. Aber ich finde das ganz spannend. Ich hatte mir das immer mal vorgenommen und mal auszuprobieren, wie das ist. Und mit ein paar jungen Leuten ein bisschen was zu erzählen. Dann kann der alte Mann irgendwie nur ein paar Sachen loswerden.
Ich bin gespannt. Bis dahin, wir sprechen uns in 2 Wochen wieder. Alle 2 Wochen dieser Podcast und bis bald. Ciao, ciao.
Jo, tschüss.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.